Awesome und
mit diesem Average. Glorious Sound begrüße ich die ganze Welt, auch außerhalb meines kleinen Mikrokosmos hier in Holland, in dem ich gerade bin, zur wievielten Folge? Zur sechsten Folge. Avesome and Average. Awesome and Average. Hallo, willkommen. Hallo Moritz, wie geht es dir?
Mein Statement an diesem Morgen ist...
Durchfall.
Oh.
Oh, klassischer Durchfall.
Boah, ich glaube, das ist der früheste Podcast, den wir aufnehmen. Kamil hat, glaube ich, verschlafen.
Ich habe mordsmäßig
und
verpennt.
Und Moritz hat schon die zweite Tasse Kaffee im Hirn und ist auch erst vor 10 Minuten
was
aufgestanden.
Ja, was ja übrigens auch jetzt, also auch wenn ich verschlafen habe, ich habe trotzdem jetzt auch die zweite Tasse Kaffee im Hirn.
Du hast dir noch vor dem Aufstehen, hast du dir noch
getrunken. Ja, ich stehe immer nachts um 3 auf.
Das ist immer so eine Notfalltasse.
Ja, ich mache mir einen Wecker und dann sage ich so um 3 Uhr Kaffee, weil der ja rein chemisch gesehen und biologisch erst dann und dann wirkt. Und deshalb denke ich, okay, wenn ich um 3 und um 5 Kaffee trinke, dann bin ich ungefähr um 7.30 Uhr wieder, ja, alles scheißegal. Ich habe einfach verpennt.
Alter, Koffeintrickster, du beißt doch bestimmt heimlich auf Nespresso-Kapseln oder so.
Ja, es gibt ja von Airways, habe ich probiert, gibt es ja Koffein,
Kaugummis.
Wie heißen die? Kaugummis, ekelhaft, einfach ekelhaft.
Finde ich auch, total bitter, weil da schmeckt halt richtig das Koffein da raus, ne? Und da, also ganz ehrlich, wenn Koffein, wenn Drogen, wenn psychotrope Substanzen, dann mit einer geilen Crema, oder?
Ja, dann mit einer geilen Crema und vor allem der, das Kaugummi schmeckt ja wie eine Tablette. Also das ist ja wie eine Koffeintablette, die man sich in der Apotheke holt. 0,2 Milligramm. Übrigens auch schon mal ausprobiert. Kennst du dich, hast du die auch mal ausprobiert?
Meinst Koffeintabletten? Boah, nee, das hab ich noch nie gemacht. Also ich habe sie schon oft irgendwelchen Leuten gegeben, die das unbedingt brauchten und mir dann irgendwie einen Tag später irgendwie schrieben, dass sie seither wach sind, seit sie Kontakt zu mir hatten. Also das war so. Aber ich habe sie noch nie genommen. Also tatsächlich habe ich meinen Koffeinhaushalt bisher immer aus Kaffee oder aus Red Bull oder irgendeinem Energy gedeckt.
Ah, okay.
Schande bei meinem Haupt.
Ich kann mich noch total daran erinnern, weil ich einfach nur noch einen Fokus des Jahres hatte. Ich wusste auch nicht so genau, wann komme ich da jetzt raus.
Ja, ja
so ein bisschen Corona-artige Angst hatte ich da schon, weil ich einfach nicht wusste, was macht das mit mir. So, ne?
Wusstest du eigentlich, ganz spannender Fact zu Koffein, das ist das häufigst nachzuweisende Molekül im Urin aller Menschen weltweit.
Ah.
Koffein und die Abbauprodukte davon, das ist also tatsächlich die Substanz, die man mengenmäßig und von der Häufigkeit her bei den meisten Menschen weltweit nachweisen kann. Außer jetzt natürlich die körpereigenen Stoffe, ne? Jetzt wie, weiß nicht, Harnstoff oder Kreatinin oder whatever. Ne?
Weil das wird da auch so effektiv drüber abgebaut, dass man das noch messen kann.
Genau, es ist irgendein Metabolit, der davon abgebaut wird und das ist echt spannend. Also das haben wir mal ein Chemiepraktikum in der Uni gemacht, da haben wir das mal bestimmt, nicht aus dem Urin, sondern aus anderen Körperflüssigkeiten. Aber das ist tatsächlich eine der häufigst nachgewiesenen oder nachzuweisenden Substanzen, lustigerweise. Also rein theoretisch könnte man, wenn man wollte, seine Füße nicht nur in Urin baden, so wie meine Oma das früher immer gemacht hat, ne, um irgendwelche Hornpartikel abzulösen, sondern man könnte wahrscheinlich aus seinem Urin auch wieder Koffein herstellen. Und ich denke auch, dass Airwaves durchaus.
Ja, klar, da fallen wir, genau, da kommen
so
wir wieder auf die Kaugummis von Airwaves zurück. Genau.
Ganz genau, das sind nämlich eigentlich Wrigley's Urine oder irgendwie sowas. Das weiß noch keiner.
Einfach nur schön in so einen Behälter gepisst. oder ein ganz großes Zufallsprodukt bei Airwaves in der Firma, ich weiß nicht, wo die herkommen, sind die Kaugummis hergestellt worden und irgendwann ist, weiß ich nicht, ein Mitarbeiter gefeuert worden und dachte sich, ja, dem Chef, den zeige ich es jetzt und hat dann so auf dieses Laufband gepisst. Und
das
dann,
Laufband?
Dieses Produktionslaufband.
Ne?
Genau, das und dann einfach schön fett drauf gepisst und dann dachte sich der Chef, ach komm, was soll's, jetzt hat er einfach auf weiß ich nicht, 500.000 Kaugummis gepisst, was soll ich denn jetzt damit machen, entweder habe ich einen Riesenschaden oder, hör mal Jimmy, du bist doch Grafikdesigner, hör mal, ihr habt da so eine Idee, Koffein.
Ich stelle mir gerade übrigens lustigerweise vor, wie ich als Rettungskraft zu so einer Fabrik hinfahre und irgendwie Stichwort Klebeunfall lese und irgendwie, stell dir mal vor, bei der Produktionsstufe der Herstellung dieser Klebe und Zähnkaumasse kommt es zu irgendeinem Unfall, wo irgendwie, weiß nicht, diese Masse entgleist von diesem Band und irgendwo irgendein Mitarbeiter so einquetscht.
Die machen sich selbstständig, die Maschinen, und dann wirst du damit befeuert mit so 5000 Kaugummis. Und dann, weil die einfach nicht mit 3 km/h fahren, sondern plötzlich verdrückt sich der Praktikant und gibt 300 ein und dann siehst du noch...
Geil. Wie heißt denn da eigentlich so ein Unglück? Das ist kein Super-GAU, sondern ein Super-KAU, oder? Boah, war der schlecht. Abgründig. Aber ist auch egal.
Ich dachte, dein Japanerwitz ist schon die Endstufe deines Humors.
Nein. Nee, der war noch schlechter. Ein Super-KAU in der Airwaves-Fabrik. Bitte alle Rettungskräfte nachfordern.
Geil. Wo bist du gerade eigentlich?
Boah, ich bin zu Hause. Ey, du, ich bin voll der Homelamer. Ne, heute ist ja schon wieder, wir haben uns ja schon wieder Mittwoch getroffen und aber trotzdem voller Tag. Ne, heute werden wieder Dinge gerockt. Wichtigster Termin war heute Morgen mit Kamil um Punkt 8, hat nicht geklappt. Deshalb haben wir jetzt um 8:01 angefangen. Nee, zu Hause und blicke auf einen wunderbar verregneten deutschen grauen Himmel. Ja. Ist ja auch, sind ja auch Routinen, die man so hat. Und ja, nachher ist erstmal noch Fitness angesagt und dann habe ich heute Abend noch, nee, heute Nachmittag habe ich noch Notarztdienst hier um die Ecke.
Ah, heute ist ja dann Lazy Mittwoch, ne?
Lazy Wednesday. Wednesday, you can call it Wicked Wednesday, Lazy Wednesday.
Ja, passt. Ja. Daher auch der beste Tag, um so ein bisschen zu podcasten, weil wir machen ja jeden Freitag kommen die neuen Folgen raus und dann habe ich noch zwei Tage Zeit, so, um all deine Spuren rauszufiltern und dich zu ersetzen durch irgendwelche Random Guys, die hier in Holland, da bin ich gerade, rumrennen. Ja, ich bin in Valkenburg oder ja, jeder Niederländer lacht mich jetzt aus, aber es ist ja auch eine lustige Sprache, an der man sich lieber nicht versuchen sollte.
Klappt
ja, Falkenburg, ein bisschen relaxen und Hauptgrund war eigentlich ein bisschen Musik machen mit my best buddy, mit dem Sai, der jetzt gerade oben noch pennt, beziehungsweise mich gerade sehr wahrscheinlich hört und denkt, fuck you.
Kamil, halt's Maul laut.
Kamil, was? Ja, nee, ist ein total hellhöriges Haus, das ist immer eine super Voraussetzung, wenn man, ja, ich bin sehr hellhörig, beste Voraussetzung, wenn man Musik machen will. Ja, hör mal, ja, ich hab ja einen Chor mitgebracht, 30
super Dämpfung,
genau, 30 Mitglieder,
und nebenan so eine U-Bahn-Strecke, ne?
Ja. Nee, aber die Welt sieht ja einfach anders aus, heutzutage, ne, ich mache ja Musik, seit ich wirklich klein bin, also seit einer Woche, ne, seit ich 12, 13 bin, seit ich Metallica kenne. Aber du
machst schlecht Musik, seit du jung bist.
Richtig.
Ne?
Also ich führe das mal kurz hier zu Ende. Also Musik hat sich ja geändert. Wir brauchen zum Glück jetzt nicht mehr großartig isolierte Räume oder so, sondern ganz am Ende ist es halt mega langweilig für den Außenstehenden, wenn du 2020 anfängst, Songs zu schreiben, weil du da, ja, du sitzt mit dem MacBook da, ne, und bist irgendwie, boah, Programmer und es ist ja, das ist ja eigentlich total geil. Also ich sag mal, Freddie Mercury würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie wir heutzutage Guter Songs auch schreiben.
Macht
so, ne?
Macht er auch,
ja, jeden Tag, weil da einfach so ein Zirkel drin eingebaut
180,
ist.
180, genau, so eine Wende. So
aus der Airways Kaugummi-Firma, da ist das Laufband mitverarbeitet worden, der dreht sich dann alle 5 Minuten. Nee, aber das ist schon echt krass, wie sich das da, was es für Sprünge gemacht hat, Songs zu schreiben.
Bei mir ist es so, dass ich irgendwie die Vorstellung habe, dass die Leute wirklich kaum noch Instrumente in die Hand nehmen, ne? Und früher war für mich Musik machen immer, man trifft sich mit allem Mann im Keller, einer hat eine Gitarre in der Hand, einer sitzt am Schlagzeug, dann hat man 20 Mikrofone,
genau,
dann gibt's einen Sänger und dann hat man irgendwie so dieses geile Papierstück, an dem man wochenlang rumgeschnibbelt hat. Also das ist ja so, als Laie ist das so die Vorstellung.
Ja, ist ja auch so. Und dann verbringst du ja erstmal 3 Jahre damit, die Mikrofone, genau, auszurichten und dann ist man am Jammen.
Besoffen zu werden.
Genau, erstmal besoffen werden, ja. Und das ist aber, das habe ich immer scheiße gefunden. Ich habe wirklich, ja, wie ich sagte, seit 12, 13 habe ich Bands gehabt und ich fand das immer scheiße, da irgendwie erstmal eine Pulle Bier zu trinken. Das war ja für die eigentlich so ein, ja, mehr, für die anderen mehr so eine Art Socializen und wie eine LAN-Party, genau, wie eine LAN-Party, ja, dass man sich trifft.
Eigentlich ging es nicht um die Musik, es ging nur, genau, ums Saufen.
Um Saufen und Weiber. Und das, ja, darum ging es bei mir tatsächlich eigentlich nie. Also klar ist das aber cool.
In der Musik dann.
Aber in der Musik ging es dann ums genau, okay, Saufen und Weiber. Aber nee, das hat mich immer total angepisst. Und also ich habe das nie gemocht mit dem Bier und mit den Drogen. Und ich brauchte das alles auch nicht. Also nicht so wie jetzt,
Gott sei Dank,
wenn ich im Krankenhaus arbeite. Da muss ich mir ja vorher immer so einen Pegel ansaufen. das brauchte ich nie.
Ja, geil. Aber ey, ich muss gestehen, ich habe noch nie Musik von dir gehört, Kamil.
Ich auch nicht. Kannst du ja hören, das ist ja, hab ja, Spotify ist ja.
Darf ich den Namen eurer Band sagen? Oder deiner Band? Oder deiner.
Ja, Metallica.
Backstreet Boys, ja, ich wollte gerade sagen. Geil. Du bist Nick Carter. Bist du Nick Carter?
Wer war eigentlich deine. Also ganz kurz, meine Bands unter Circus, Circus.
Kompliziert, kann ich mir nicht merken.
Circus nur mit Y, genau. Da findet man aktuelle Sachen. Aber ja, wenn man meinen Namen googelt, dann wer wirklich Bock hat, der findet meine Bands auch.
Okay. Von daher.
Ich will aber was anderes sagen. Wer war eigentlich dein Lieblings-Backstreet Boy? Wenn du gerade bei Backstreet Boys bist.
Ja, lass mich kurz überlegen. Und zwar, also definitiv nicht, also ich kenne die ja alle, ne? Also AJ, Kevin, Howie, Nick. Und den ich jetzt nicht aufgezählt habe, wie hieß der nochmal? Das ist mein Lieblings-Maxine-Point.
Brian, das ja, war genau. mein Liebling. Brian. Genau, Brian.
Brian, ja. weil das, der wirkte immer so als der vernünftigste von allen. Also der,
ja, für mich krass, auch, ne? Genau.
Und, ja, ich ja. muss sagen, Brian sieht auch ein bisschen aus wie du, Camille. Also da brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ne? Aber,
schwarz?
Nein.
War er schwarz?
Brian konnte erstens singen, der war häufig im Vordergrund, aber der war nie so der super aufdringliche Typ. Und über den gab es sehr, sehr wenig Skandale. Deshalb habe ich mich mit dem immer identifiziert. Genau.
Der hat einfach gemacht.
Genau. Nick Carter war ja ständig irgendwie in Betten von irgendwelchen jungen Frauen, angeblich. Und hatte mit seinem Bruder irgendwelche Kack-Songs aufgenommen parallel. AJ war irgendwie immer unter der Brille komplett stoned. Ne? Ich weiß gar nicht, was er überhaupt bei den Backstreet Boys gemacht hat, aber man braucht halt diesen Quoten-Junkie.
Der Quoten-Asi, genau. Der Quoten-Junkie.
Genau. Kevin, war glaube ich Kevin Federline, ne? So heißt der. Ich weiß nicht, war er das, der mal mit Britney Spears irgendeine Liaison hatte?
Nein,
das war ein anderer, ne? Kevin Federline war ein anderer, ne?
Das ist auch egal. Federline war der Tänzer von Britney.
Ja, siehste, genau.
Ja, weiß ich doch, hallo. Ja,
aber Sänger von Backstreet Boys, das weiß nur keiner.
Stimmt, der hat immer eine Maske auf. Ja, genau. Aber Kevin, ganz im Gegenteil, Kevin war ja der Vater quasi.
Stimmt, der die Wogen geglättet hat, ne?
Ja, so genau, der hat dann immer, wenn AJ wieder irgendwie mit einer Überdosis im Studio angekommen ist, hat er dann, hey, hör mal AJ, ich bin nicht sauer, AJ, ich bin nur enttäuscht.
AJ, der hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name von dem Original war, irgendeine Abkürzung war das
irgendwie. Anton Johann.
Ja.
Adolf Jittler.
Johanna.
Es war einfach Adolf Jittler.
aber also ganz klar Brian, weil Brian hatte auch von allen, muss man sagen, die beste Fähigkeit, die Faust zu schließen und vor der Brust herabzuführen. Ne, man kennt ja diesen Backstreet Boy Move. Also ich weiß ja nicht, was die da an sich herangezogen haben, aber die haben ja immer so Magic Girl Power gehabt und dann haben die Frauen immer so imaginär an sich rangezogen, an ihr Herz und das so an ihrem Körper runter.
Ja, ganz, ich meine, die haben das gesungen, was das Volk wollte, ne?
Klar. Ja, und das Volk hat geschrien, das Volk hat gebraucht und das Volk hat getanzt.
Ja, und AJ hat gekifft und gefixt, genau. Der Sieger aus der ganzen Nummer ist und bleibt einfach AJ. Er hat Kohle gemacht, der hatte Viber, genau. Der hatte seine alten Drogen, der hatte eigentlich, ich finde meiner Meinung nach, auch eine geile Stimme, so dieses Lemmy-artige, falls du Lemmy kennst, Motorhead, so also ein bisschen verraucht und alles, so ein bisschen Kiffer-New York-Style Gesang, fand ich irgendwie ganz cool.
Kiffer-New York-Style.
Aber mein Liebling war aber trotzdem Brian, das stimmt.
Ja, also Backstreet Boys, komm hier weg davon. Kamil, du bist in Falkenburg, machst Musik gerade. Ey, Holland ist die geilste Stadt der Welt, ne? 257ers.
Ich hatte mal einen Austausch in Amerika, als ich in der Schule war, und ich habe das unglaublich auffällig gefunden, wie clever die Amis sein können, aber auch wie dumm die Amis sein können. Und Thema Holland war nämlich folgendes: an der Titusville High School, an der ich war.
Oh, High School.
Ja, Dad, ich war an der High School. Obwohl es Mom kommen. Nicht wollte.
Der muss kommen.
Weißt du, wer auch kommen muss?
Der Song. Nee, das ist der Song. Kackfrosche.
Nee, also an dieser School in Titusville, das war in Florida, da gab es ernsthaft Leute, die dachten, dass Holland die Hauptstadt von Deutschland ist. Ernsthaft, also so viel zu dem Thema. Aber das nur mal ganz kurz. Ja, ich bin in Holland und ich mag Holland und es ist ja nicht weit weg von uns. Und ja, klar, viele Vorurteile und so oder viele Geschichten, die man so über Holländer sich erzählt. Ne? Die haben alle einen Wohnwagen und alle nur am Kiffen und alle nur. Aber ja, also ganz ehrlich, das mit den Wohnwagen stimmt ja vielleicht auch, aber alles andere ist ja irgendwie auch ganz cool. Also es ist ja echt ein total liberales Volk und ich muss sagen, mein Vorurteil zu The Netherlands ist ja eigentlich nur, ich denke ganz häufig an irgendwelche Hooligans, wenn ich an Holland denke. Also,
ach was?
Ja, weil die Szene einfach so krass entwickelt ist und es gibt, glaube ich, auch viele Filme darüber, dass immer ist irgendein Holländer ein Hooligan, irgendwie der, weiß ich nicht, erster FC Venlo-Fan ist und sich dann aber eigentlich nur zum Prügeln trifft, so wie in Deutschland auch, ne? Ich glaube, häufig ist das auch so ein gemeinsames Hobby zwischen den Holländern und den Deutschen.
Muss.
Aber das ist so das eher Negative, was ich, woran ich denke, wenn ich an Holland denke. Ansonsten großflächig positiv, was ich sagen muss. Ich finde Holland richtig geil. Ist das eine Stunde von uns weg? Also, ne? Ich bin eine Stunde
halbe
gefahren.
Halbe sogar bei uns. Bei uns ist es eine halbe tatsächlich nur. Also,
eine halbe Wahnsinn. Nach Roermond, genau. Ich bin jetzt aber eine Stunde nach Falkenburg gefahren und bumm, andere Welt, richtig cool. Und lustiges Detail, gestern, ich mache ja auch weiterhin hier Sport und muss momentan eine Qualifikation machen für ein Turnier und deshalb habe ich mir hier auch eine CrossFit...
Springreiten oder was du machst. Nee, CrossFit.
Eine CrossFit-Box gesucht und diese CrossFit-Box war in der Kirche. Also das sagt ja eigentlich
gesehen.
Schon alles.
Hab ich auf deiner Insta-Story gesehen, ich habe mich gestalkt.
gestalkt. Das sagt eigentlich, glaube ich, schon
alles. Mit dem
alles
Kreuz über Holland. Da, ne, an der Wand.
Ja,
the real CrossFit.
The real CrossFit, Junge, Junge. Ey. Ja, CrossFit. Genial. Posteros, schöne Grüße an D-Box. Das war richtig ist lustig.
Ist ja geil. Wahrscheinlich gibt es auch so einen Altar.
Klar gibt es einen Altar. Das war, ich meine, alle Übungen sind auch drauf ausgelegt, ne? Wenn du irgendwie Kreuzheben machst, ja, ne? Immer alles ziemlich religiös behaftet. So. Du darfst halt ausschließlich religiöse Übungen machen. Rosenkranz beten mit Gewichten und
ach,
so.
Ach du Scheiße. Whey-Wasser trinken danach oder was? Also. Genau. Ah, nee, darf man ja nicht mehr wegen Corona, ne? Diese ganzen Weihwasserbrunnen, die sind ja auch alle zu. Ah, oh Gott, was ist los mit der Welt? Aber lass uns vergessen, ich hab's doch angesprochen. Ja, haben sie gemacht, aber ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt habe ich es angesprochen.
Ach, scheiß Corona, ich kann es auch nicht mehr hören, aber haben wir viel damit zu tun auf intensiv jetzt? Erstmal nicht.
Nein.
So, ne? Ja,
nein.
Das ist alles also, nur die Medien. Das sind alles nur die Medien.
Genau, also scheiß Lügenpresse. Also tatsächlich ist es so, dass da, um das jetzt mal kurz seriös hier anzusprechen, im Moment sehr viel Stillschweigen gewahrt wird. Also auch vom Personal ist aufgefordert, wenig darüber fließen zu lassen, weil es gibt halt klare Pressestellen, die Informationen nach außen hin generieren und es soll halt nicht diese ganzen Nebenkanäle geben. Ne? Du weißt ja, wie das ist. Also was der eine sagt, ne, das wird im Buschfunk ja sofort über Flüsterpost vervielfacht, verzehnfacht und plötzlich kommen dramatische Meldungen da.
Ja, ist ja auch frech, ganz ehrlich.
Hey, was ein Quatsch. Okay, weg von Corona. Komm, du bist in Falkenburg, du bist in Holland und ich will die
also,
schönen Sachen
hören.
Also
um das mal abzuschließen noch mit Corona, ich glaube, es ist aktuell, an alle, die es hören, es ist sinnvoller, sich eine Pizza ins Gesicht zu halten, als sich dann so eine... Ist
gesünder, deutlich
so eine,
gesünder.
Genau, so eine Maske zu kaufen, die schützt absolut ein bisschen mehr. Ich muss noch mal ganz kurz auf den Ton zurückkommen, den ich am Anfang gespielt habe, denn der verbindet gerade so meinen ganzen Falkenburg-Aufenthalt. Das ist ja so eine... Ich habe ja hier so ein Gerät, guck mal, so ein Gerät, der so ein paar Sounds hat. Ne, das ist eigentlich so eine Fitness, so ein Fitnessmaschinegerät, was man sich kaufen kann.
So, nur
warte.
Noch 3, 2, 1 und jetzt nochmal 5!
Nice, ne? Okay. Und weißt du, was mir zu dieser Box überhaupt eingefallen ist? Also ich meine, bester Sound immer noch ist der, den ich hier gemacht habe.
Das ist sinnbildlich für mein Zeugnis damals.
Das ist einfach, das beschreibt mein Leben komplett. Aber ja, komplett. Als ich diese Maschine gesehen habe und diese Sounds abgespielt habe, dachte ich mir, es gibt ja immer noch Leute, die diese Sounds irgendwann gemacht haben. Und es gibt auch richtige Rechtsstreits, ja, die sich damit befassen. Und einer der wirklich eskalierendsten Rechtsfälle war, wem der Song Happy Birthday gehört.
Also Happy Birthday to You, der klassisch gesungen, ne?
Genau, also der Song, den eigentlich jeder Affe seit 100 also Jahren singt.
Also euer Welthit. Mein Welthit. Circus-Welthit.
Circus, genau. Circus hat ihn geschrieben.
Da gibt's
ganz einfach
einen Streit drum.
Ja, aber schon seit, ja, ich glaube jetzt seit 40 Jahren, weil irgendwann, also klar, das muss ja irgendwann mal geschrieben worden sein und dann hat es sich irgendwie so in der Welt verlaufen und dann dachte sich irgendwann, ach, Warner war das, glaube ich, Warner
ja,
Music,
ja,
die Warner haben dann Brothers gesagt, ey Leute, wir sind voll clever, die Welt singt diesen Song, also sagen wir einfach, dass der Song uns gehört und kassieren das Geld ein und die haben richtig, richtig Cash damit gemacht. Bis dann irgendwann, glaube ich, die Urväter Songwriters des gesagt haben, also Stefan Happy Birthday, so hieß der nämlich, bis der gesagt hat, nee, das hat irgendwie mein Uronkel geschrieben und ja, wir wollen das ganze Geld zurück sozusagen. Ne? Und dieser Rechtsstreit, der geht, glaube ich, ja, lass mich nicht lügen, seit 60 Jahren und ist jetzt final vor 3 oder 4 Jahren final geklärt worden und ist lizenzfrei erklärt worden. Das heißt, jeder, der diesen Song jetzt auch singt, muss dann keine GEMA-Gebühren bezahlen und
der
keine
muss währenddessen
keine
nicht
Tantiemen
abdrücken.
Genau.
Wahrscheinlich
genau
hat auch die Gerichtsverhandlung nur an einem Tag stattfinden können, wo keiner der Beteiligten Geburtstag hatte.
Richtig.
Damit dieser Song nicht gesungen wurde im Gerichtssaal, also, oder? Und das war nur ein einziger Tag und der war halt genau vor 4 Jahren. Das war so ein Happy Birthday Schaltjahr.
Genau.
Geil. Ne?
Das war lustig.
Da hat wieder einer auf der Toilette gesungen und dann war direkt beendet die Verhandlung.
Ja, zack, 500 Euro. Nein.
Ah Gott, AJ hatte Geburtstag an dem Tag. Verdammt.
Scheiße, Mann. Ja, genau. Naja, so viel dazu. Ich habe kleines Feedback bekommen, das wollte ich noch sagen. Hauptfeedback, was ich, glaube ich, ganz gut finde, ist, dass wir die Folgen kurz halten können. Also das gefällt den Leuten bis hierhin.
Gott sei Dank. Ja. Dann würde ich sagen, schönen Tag noch.
Ja, genau. Ciao. Verpiss dich.
Danke fürs Feedback. Ne?
Ja.
Das geht raus an alle Kurzen.
Nee, aber das kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil die meisten bisher jedenfalls, die mir geschrieben haben, sagen, dass die uns auf dem Weg zur Arbeit hören. Und ja, ich würde jetzt mal irgendwie eine These aufstellen, aber Durchschnittspendelzeit ist sehr wahrscheinlich 48 Minuten.
Die Durchschnittspendelzeit. Das ist auch geil, dass wir die genau kennen. Die ist wahrscheinlich genau irgendwo zwischen 28 und 45 Minuten. Ist so. Nee, tatsächlich würde ich auch dieses Feedback untermauern. Freue ich mich. Schön. Vielen Dank für diese Anregung. Ja,
finde ich gut.
Und von Mal zu Mal wird das jetzt immer kürzer, bis wir bei einer Minute ankommen. Ja, nee, wir würden gerne noch kürzer. Okay, der kürzeste Podcast der Welt. Das war er. Vielen Dank.
Eigentlich, stimmt, das ist eigentlich nur eine Finte. Die wollen uns irgendwie reinlegen und sagen, ja, vielleicht doch noch ein bisschen kürzer. Ja, ja, und irgendwann, wenn wir bei 2 Minuten sind, sagen die, ja, nur noch ein bisschen kürzer. Ja,
bin auch jetzt umgezogen. Bin auch jetzt umgezogen.
Genau, bis ihr gar nicht mehr da seid.
Stillschweigend wurden wir abgeschafft. Ich sag's dir. Mundtot
ja, aber
gemacht.
Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen, wir haben jetzt die 6. Folge und es sind ja, wir machen 52 insgesamt, also hey.
Wir haben noch ein bisschen
so viele,
ne?
Sind es nicht mehr, ja. Genau. Geil, schön, wie wir das genau anders sehen.
Genau. Du zählst runter, ich zähle hoch.
Genau.
Geil.
Oh Mann, na egal.
Wir treffen uns immer in der Mitte. Ist das
wie schön. Sieht's aus? Was machen wir? Lagerfeuer, Spiel?
Nee, Lagerfeuer, labern. Ich fange an. Kamil, und zwar, was brennt mir eigentlich auf der Zunge? Der Kaffee von heute Morgen, weil der war nämlich ziemlich bitter.
Das Lagerfeuer.
Ja, genau, richtig. Scheiß Airwaves-Kaugummis, verdammt. Meine Frage heute an dich, und zwar, boah, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange, weil ich kenne dich ja mittlerweile echt gut, ne? Ich würde ja fast schon sagen, hör mal, ich bin deep into you. Und
denkst du.
Denkst du. Ja. Aber ich bin eigentlich ein anderer. Und zwar, wenn du Entscheidungen fällst in deinem Leben, getting serious. Würdest du sagen, von dir bist du eher verkopft oder verbaucht?
Was war das zweite? Verkopft?
Verbaucht.
Oder?
Bist du eher so der verbaucht. Bauchentscheidungstyp, der Kopftyp? Oder würdest du sagen, na, wahrscheinlich ist es irgendwo die goldene Mitte? Wenn du eine wichtige Entscheidung fällst, also die wirklich eine, die bei dir Dinge in Bewegung setzen, wo du dich klar festlegen musst.
Ja, ich, also ganz häufig Entscheidungstourette. Das heißt,
mal so, mal so.
Aber ich hab das generell, glaube ich, in vielen Dingen, auch Motivationstourette, kennst du das,
ja.
Wenn du irgendwie, nee. Boah, du willst, nee, du nimmst dir eigentlich nichts vor und dann so um 18.02 Uhr denkst du so, boah, jetzt gehe ich zum Sport und um 18.03 Uhr denkst du wieder, nee, mach ich doch nicht, aber prinzipiell geht's ja dann darum, dass man das in dem Moment auch tatsächlich macht, sonst ist dieser Moment vorbei und dann hast du verkackt, aber das habe ich ganz häufig, also Motivationstourette oder Entscheidungstourette und dann entscheide ich so wirklich ziemlich zügig und das kann man dann ja, das ist dann ja eher Zweiteres, also eher aus dem Bauch, ja. Man sagt ja auch eigentlich meistens, wir hatten das ja in der ersten Folge auch, als wir über die Maximizer und Satisfizer gesprochen haben.
Ah,
ne?
War das eine schöne Folge, ich erinnere mich so gern zurück.
Also das wäre dann ja eher so dieser Satisfizer-Moment, der einfach mal macht, der einfach so reinrennt, wie so ein Jack Russell und dann aus der ganzen Sache lernt, ne? Ja. Also ich meine, wenn du jetzt so weltbewegende Entscheidungen hast, bei denen du wirklich mal eine Nacht drüber schlafen musst, dann kann das schon mal so ein bisschen verkopfen. Aber prinzipiell mache ich es eher aus dem Bauch raus, weil, ja, ohne es erklären zu können, ne? Wie ist es denn bei dir?
Ich würde tatsächlich sagen, ich bin bei den imminenten Entscheidungen, bin ich ganz klar ein Bauchtyp. Weil ich auch meinem Bauch vertraue und ich sag mal, wenn man da ein bisschen bewandert ist, so, ich sag mal, kognitopsychologisch und die Entscheidungsfindung des Menschen mal so betrachtet, da muss man tatsächlich sagen, dass bei vielen Menschen, man sagt es immer so lapidar, ein Teil des Hirns, ein Teil des Nervensystems ja auch im Bauch sitzt. Ich meine, das ist jetzt, klingt plump. Und natürlich ist sind diese Neuronen, die im Bauch vorhanden sind, auch eher für Verdauung und so da. Oder für Entzündung oder Glutenunverträglichkeit und so ein Kram. Aber, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass im Bauch wirklich auch Entscheidungen mitgefällt werden. Also das Bauchgefühl ist viel, viel wichtiger, also für mich auch unter anderem, als dieses reine Rationale. Weil ich glaube, mit dem Rationalen, da hebelt man so die Emotionen mit aus. Und die Emotionen, die bei Entscheidungen halt super wichtig sind, finde ich. Also ne, brennt man für irgendwas, ist man davon tiefst im Innersten emotional überzeugt. Das wird im Bauch gefällt und nicht in der rationalen Entscheidungsfindung des Hirns. Also man braucht diese Fakten. Also der Kopf muss den Bauch beschicken und muss ein paar Informationen liefern, aber bei mir ist es wirklich so, dass die Entscheidung, also dieses ne, over the top springen und die Grenze jetzt überschreiten, zu sagen, ja, das mache ich jetzt, das wird im Bauch gefällt und man kann das auch gar nicht ganz genau erklären. Und eigentlich ist
kann
es
man
so,
gar nicht.
Ja, und wenn das ist so
wie
ist,
beim Kochen.
Genau, wenn sich das so anfühlt, dass man das nicht erklären kann, dann ist es richtig. Also das ist tatsächlich das Paradoxon der Entscheidungsfindung. Ich glaube, wenn man sich für etwas entschieden hat und ein bisschen daran zweifelt, ist das genau richtig, weil man weiß, dass die Entscheidung tief aus dem Bauch kommt und nicht zu rational gefällt wurde.
Ich meine, ich glaube, wenn du so entscheidest, dann ist jedenfalls das Ergebnis nachher, wenn die Entscheidung falsch war, dann ist es okay. Also wenn du dann irgendwie eine Entscheidung getroffen hast aus dem Bauch raus und das war von mir aus nicht so, wie du es gedacht hättest, dann kann ich da besser mitleben, als wenn ich das irgendwie 4 Wochen überlegt hätte und dann war es am Ende doch scheiße.
Absolut.
Nee, aber ich finde, am Ende ist das so wie, keine Ahnung, du hast die Fakten, da hast du irgendwie deine ganzen Zutaten für eine geile Suppe oder so und musst dann halt so ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden, wie verwurstelst du das in den Topf und wie entscheidest du dich, was machst du wie, wo rein. Ja. Und am Ende schmeckt es ja sowieso nicht so wie bei Oma, weil die ja noch irgendwelche Tricks da benutzt.
Die hat den Trick, dass die einfach keinen Geschmacks- und keinen Geruchssinn mehr hat und deshalb einfach aus Versehen so eine Packung Fondor
gemacht hat oder so.
Da reinfallen
wie die Hühnersuppe von Oma, die ja scheinbar immer jemanden gesund gemacht hat.
Ganz genau.
Allerdings muss man ja hier erwähnen, die Hühnchen, die dann da reingekommen sind, die haben sehr wahrscheinlich da, wo sie herkommen, sehr, sehr viel Antibiotika fressen müssen. Und genau die werden dann in der Suppe verwurstelt und dann, all of the sudden, alle werden gesund. Omas Suppe,
da ist
lecker.
Alles drin, was du eigentlich brauchst.
Das war einfach nur ein Breitbandantibiotikum, ganz einfach.
Genau, Breitbandhühnersuppe.
Breitbandhuhn. Ein schönes Breitbandhuhn, das schreibe ich mir mal auf als Folgenname.
Das klassische Breitbandhuhn, für jede Infektion geeignet. Essen Sie dieses Breitbandhuhn und Sie werden geheilt von Corona, von der normalen Pneumokokkenpneumonie und vom Tripper.
Vom Tripper,
genau. Breitbandhuhn.
Okay, zweite Frage. Du oder ich?
Du kannst mich fragen, ich freue mich.
Ich?
I freue mich.
Ich lag gestern irgendwie in der Kiste und dachte mir...
In der Kiste?
Stell ich die Frage oder gibt es da überhaupt eine Antwort für? Aber mal gucken, was du davon hältst. Moritz, würdest du lieber wissen, wann du stirbst oder woran du stirbst?
Ganz klar, woran. Ganz klar, woran.
Echt?
Du hast mich gefragt, wann, ne? Wann ich sterben würde, oder?
Entweder wann oder woran.
Also ganz klar, woran. Ganz klar, woran?
Nee.
Doch, auf jeden Fall. Hättest du nicht gedacht, aber kann ich dir sagen, warum? Weil ich dann erstens Einfluss drauf nehmen kann.
Da fällt mir nur 1:1.
Weil selbst wenn ich jetzt keinen Einfluss nehmen könnte, ich bin der festen Überzeugung, tiefst in meinem seelischen Inneren, dass gerade das Nichtwissen um den Sterbezeitpunkt eine der größten Triebkräfte für den Menschen überhaupt ist. Weil wir es schaffen können, in so einer Unendlichkeit zu leben. Keiner von uns macht sich, glaube ich, morgens früh Gedanken, wann er stirbt. Und wenn dieses Datum irgendwo bekannt ist, wenn ich wüsste, wenn es kein Datum ist, wenn es ein Jahr ist und ich weiß, das ist irgendwo im Hinterkopf da, das Gehirn wird anders arbeiten. Das Wissen um einen anstehenden Zeitpunkt wird Dinge verändern. Das kann natürlich zum Positiven auch gelingen.
Ja, eben. Ja, klar.
Ja, eben. Eben, aber ich glaube, dass man durchaus sich dann viel zu sehr Druck macht und die Zeit versucht, mit Dingen zu verdichten, für die man eigentlich Muße braucht. Und die Muße zu haben, zu sagen, ey, ich weiß nicht, wann ich sterbe, vielleicht morgen, vielleicht in den nächsten Tagen, das ist eigentlich für mich persönlich so eine große Triebkraft, dass ich eben weiß, dieser Zeitpunkt ist X und ich kann nicht sagen, wann er ist. Und deshalb versuche ich bis dahin so eine Entzerrung meines Lebens auch stattfinden zu lassen und nicht immer alles reinzupacken. Ne? Und klar.
Aber stell dir mal vor, das würde wirklich klappen, dass jeder auf die Welt kommt und auf weiß ich nicht, auf seiner Elle stehen, wann er stirbt.
In time.
Dann kann man, weißt du, was das ändern würde? Ne? Was würden dann Krankenversicherungen machen oder was würden dann so? Ne? Du kannst ja bewusst darauf hinleben. Also jetzt mal so richtig abstrakt, kannst ja wirklich mal hindenken und sagen, hey Leute, übrigens, nächste Woche sterbe ich. Ich wollte noch mal eine fette Party feiern.
Kommt ja alle. Nee, ich kann leider nicht. So, ne? Ich komme übernächste Woche. Ja, okay, dann sehen wir uns ja nicht mehr, ne? Dann mach's gut.
Genau, ciao. Oh, war schön.
Kommst du denn zu meiner Beerdigung? Ja, ich überleg mal. Ich habe da auch noch einen Termin, weil ich sterbe ja übernächste Woche. Von daher muss man eine eigene organisieren. Das wäre ja makaber. Wär echt makaber, oder? Makaber, aber spannender Gedanke. Also,
ja, total. Also ich würde mich, glaube ich, spontan dafür entscheiden. Also ich würde gerne wissen, wann ich sterbe, weil ich dann einfach diesen Abschluss schon weiß. So, die andere Seite ist ja, du weißt ja trotzdem dann nicht, woran du stirbst. Das heißt, du kannst ja aber trotzdem noch 10 Jahre vorher richtig leiden unter Umständen. Ne? Ja. Auch wenn du weißt, wann du stirbst, kannst du ja, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher Krebs bekommen und weißt dann, dass du dran sterben wirst, auch wann. Aber diese ganze Zeit bis dahin ist dann ja trotzdem auch scheiße. So, ne?
Ja, aber da bin ich an der Überzeugung, dass die eigene Krankheitsresilienz und das Coping, das Gesundheitscoping, die salutogenetischen Faktoren, die ich so mitbringe, dass die mich in die Lage versetzen, eben auch schwerste Krankheit doch noch positiv zu überstehen, weil Umgang mit Krankheit ist ja nun mal auch sehr stark geprägt von, wie gehe ich mit der Krankheit um, egal bei welcher Erkrankung. Ja. Die Einflussnahme auf Leid und auf Krankheit, die fände ich viel, viel interessanter und wichtiger für mich als eben dieses Wissen, dieses einen Zeitpunkts. Boah, aber dann du denkst dann so wenig in die Zukunft, dann kommt danach nichts mehr und du machst dir so um die globalen Dinge der Welt keine Gedanken mehr, so, ne? Dann drauf geschissen, ja gut, dann kacken die Bäume halt ab, ne? Der saure Regen und so.
Ja, spannende Idee auf jeden Fall. Also ich, vor allem, dass du, ja, ich meine, ich kann deine Seite auch verstehen, aber also.
Aber du willst es wissen, soll ich dir sagen, wann du. hab das mal durchgerechnet hier parallel, ne? Ich habe da so eine Formel, das habe ich eingesetzt.
Ja, also, das ist ja das Ding, ungefähr weiß man es ja, ne? Aber. Wenn ich es so exakt wissen würde.
Aber ich bin, war gestern wieder bei meiner Oma, ich bringe das jetzt noch schnell ein, weil meine Oma, die ist 87, ne? Und die zum Beispiel, die denkt nicht mehr in diesen klassischen 5- oder 10-Jahres-Schritten. Ist ja auch logisch, ne? Ich meine, in dem Alter denkt man eher zurück und denkt sich, ja, wenn es jetzt zu Ende geht, dann ist es nicht so schlimm. Trotzdem muss ich sagen, sie lebt immer noch mit diesem tiefsten inneren Prinzip Hoffnung, ne, dass da noch viel kommt und dass sie halt nicht jetzt mal eben von dann geht. Also ich glaube, wenn sie versterben würde, es wäre für sie überhaupt kein Problem, weil sie wüsste, sie hinterlässt die Spuren in der Welt, die nötig waren. Die hat irgendwie nette Leute um sich herum und die hat auf jeden Fall eine gewisse, ja, wie soll man sagen, eine Mortalisationsbereitschaft entwickelt. Hört sich jetzt krass an, das Wort, aber
ja, und vor allem bist du ja auch in dem Alter, genau, du bist ja auch in dem Alter, in dem du weißt, okay, es sind ja vielleicht nur noch 10 Jahre oder so, weil
genau,
ne, der Großteil der Menschheit stirbt einfach dann in diesem, in diesem Alter. Und ein total spannender Gedanke, aber das kommt ja dem nahe, was ich so jetzt gerade für mich entdeckt habe zu dieser Frage, ne?
Ja.
Weil irgendwann mit 60, 70 weißt du wirklich, so wie meine Eltern, die sind auch Jahrgang 56, dann weißt du ja, okay, lohnt es sich jetzt noch irgendwie ein fettes Haus zu bauen? Und da trennen sich dann wieder die Leute, die sagen, ja klar, mach ich.
Es lohnt sich immer.
Und die anderen, die sagen, nee, komm, ey, ich will hier irgendwie, ne, Lotjon so.
Ja, Lotjon, genau. Mach schnell fertig einmal. Bring mir
genau, einen. Stressfrei irgendwie RTL 2 gucken und voila.
Ja, wirklich, ne?
Irgendwann saumisch der liebe J hole.
Saumisch der liebe J da unten reinbringen, unter der Erde, war wesentlich lecker, ne? Das ist ganz, ganz faszinierendes Thema. Könnte ich mich lange drüber unterhalten. Also echt.
Das stimmt.
Wahnsinn. Spannend.
Ja, das stimmt. Na gut, egal. Zweite Frage.
Egal. Soll ich dich fragen?
Ja, mach mal.
Und zwar, in den letzten 10 Jahren, gibt es da eine Persönlichkeit, Kamil, wo du sagen würdest, an die erinnerst du dich immer wieder, weil die dich geprägt hat? Sei es in Sachen Musik, sei es in Sachen Entscheidungsfindung. Moritz Thälmann natürlich. Oder eine Person, wo du sagst, boah, also da, wenn ich die Person mal in echt treffen könnte oder habe ich schon mal getroffen, weil die mich so inspiriert hat in irgendeiner Hinsicht, dass die mir irgendwie doch ständig vor meinem geistigen Auge zugegen ist.
Ja, Adolf. Spaß.
Angela Merkel.
Ich glaube, es ist total, total altersabhängig. Ich bin mir sicher, wenn du so zwischen, also bei mir jedenfalls, zwischen 13 und 18 total krass geprägt wirst, so war das bei mir und vielleicht auch bei vielen anderen, dann bleibt halt die Person haften, die in dem Moment mich sehr geprägt hat. Und ich habe in dem Alter halt mega viel Musik gemacht und bin halt in der Schule nicht mehr weitergekommen wegen Mucke und bin lieber zum Proberaum und habe lieber irgendwie zu Hause Gitarre gezockt und blablub. Und deshalb, ja, also wenn es eine Person ist, die mich da geprägt hat oder generell so richtig beeinflusst hat, dann sehr wahrscheinlich Metallica als Band insgesamt. Echt? Ja, total. Ich muss das aber auch ein bisschen trennen, weil die für mich jetzt auch gar nicht mehr so im Fokus sind. Also meiner Meinung nach hätten die sich spätestens 2000 auflösen sollen. Aber ja, so zwischen 1990 und 2000 haben die mich halt so krass geprägt, dass ich hätte alles für die gemacht. Ich wäre überall hingeflogen. Ich habe echt jedes Instrument nur für Metallica gelernt und singen gelernt.
Ukulele, Wutorgel.
Genau. Zweite Geige, Arschgeige.
Zweite Geige, alles. Genau. Die zweite Geige, das ist auch geil.
Ja, genau. Aber nee, also tatsächlich, wenn dann Metallica und wenn dann der Frontmann von denen, also James Hetfield. Ja.
Sehr cool. Sehr
krass,
cool,
oder? Ja. Also da, wo jetzt jeder sagen würde, ja, mein Dad oder ja, meine Mom. Nee, klar, also das gehört ja auch damit, dazu, so auf seine Art.
Die gehören
Art,
dazu, aber die sind halt da und die haben da zu sein. Und wenn sie nicht ja, da waren, dann sind sie nicht da, dann kommst du,
ja. Vielleicht, halt weil es für uns so selbstverständlich ist, weil wir aus
gut ganz, behütet, ne?
guten, gut genau, behütet, ganz guten Familien kommen, war das jetzt gar nicht so der Fokus in meiner Antwort. Andere würden sagen, ja klar, voll, meine Mom, weil die hat mich richtig, ne, ja. Vater hat uns verlassen und dann war sie voll für mich da und so. Ja, verstehe ich auch total, aber weil bei mir einfach so ein Grundgerüst an Family auch da war und so weiter, dann konnte ich mich ja überhaupt auch damit beschäftigen, Musik zu machen ja, oder mich zu
Role
verwirklichen
Models
oder
andere Role Models zu entwickeln irgendwie. Ne?
Genau. Und ja. Deshalb, so doof das klingt, aber ja, das war schon echt super lange mein Vorbild und ich habe damals schon gedacht, ich werde das noch mitbekommen, wenn er stirbt und so und werde dann voll traurig und ja. So
extra absichtlich, ich werde absichtlich traurig, damit alle sehen, dass ich wirklich traurig bin.
Genau, so richtiges Emo-Kind, so wie wie bei den Beatles, als sie sich aufgelöst haben. Ja. Oder ja, und bei dir? Möp.
Dr. Ulrich Strunz. Pass auf, weißt du, ob du den kennst?
Nee.
Ich habe nur darauf gewartet, dass du mich fragst. Dr. Ulrich Strunz ist ein Mediziner, ein Internist aus Erlangen-Roth, der hat eine eigene Praxis und der hat, als ich 17 war, so ganz empfindliche Zeit, ne, so Schulwende, was mache ich nachher, welche Richtung geht's, was sind so deine Ideale im Leben, das ist ja doch so ein wichtiger Zeitraum und dieser Dr. Strunz ist halt so ein, ja, man nannte ihn damals den Fitnesspapst, ne, den Frohmediziner. Das war einer der ganz, ganz wenigen Ärzte, der damals dieses Forever Young-Konzept geschrieben hat. Forever Young, weiß nicht, ob du das was sagt, das ist so eine komplette Buchreihe, eine komplette Philosophie der Positivmedizin. Ne? Also,
das habe ich schon mal gehört.
Hast du schon mal gesehen? Und ich habe damals bei meiner Mutter ein Buch von dem bekommen aus der Stadtbibliothek, hat die mir einfach mitgebracht. Und das war ein Buch, wo du das guckst du an. Ne? Und damals waren Bücher noch en vogue. Ne? Man hat noch Bücher gelesen. Und dieses Cover des Buches war alleine schon so motivierend, weil irgendwie fröhlicher Mensch drauf, so tanzende Hormone, schöne Farben. Es geht halt in dieser ganzen Reihe darum, diese Gesundheit und dieses Wunderkörper, diese Wunderpsyche, dass wir das die positiven Seiten sehen und einfach verstehen, dass das alles dazu da ist, um uns ein hammergeiles Leben zu ermöglichen, ne? Mit Sport, mit sich selbst verwirklichen, mit Ideen umsetzen, mit kreativ sein. Und dieses ganze Forever Young-System ist halt von ihm entwickelt worden. Ist nichts anderes als eine Umkehr dieser ganzen Medizin in Frohmedizin. Er nennt das immer Frohmedizin. Und dieser Doc, der hat mich halt so dermaßen motiviert, dass ich allein aufgrund seines Daseins mich entschieden habe, diesen Sport- und Medizinweg einzuschlagen. Ne? Also immer noch. Und ehrlich? Lustigerweise, um jetzt die Brücke zu schlagen, ich mache ja mittlerweile für ihn die Seminare, diese Forever Young Seminare. Also so schließt sich der Kreis. Also deshalb ist das eine ganz geile Geschichte. Da können wir noch mal in Ruhe
drüber
reden.
Ja, gerne, aber das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, um ihn mal ins Camp zu holen.
So ist es. 24/7-Camp. Problem ist, er ist halt, also warum mache ich die Seminare? Er hatte irgendwie vor 6 oder 7 Jahren einen Fahrradunfall. Also der war immer so ein super Ironman und Ultra-Triathlet und alles ist möglich. Und das hat er auch gezeigt und hatte irgendwann einen Fahrradunfall auf Mallorca. Und seitdem hat er sich so ein bisschen zurückgezogen. Ne? Also weil halt einfach ihm dann auch wieder andere Dinge wichtiger wurden. Vorher war der so sehr... Ja, kann schon fast sagen, radikal unterwegs, mit erhobenem Zeigefinger, ne, und alle Raucher sind Nazis, so, nicht so extrem, das ist kein Zitat, aber so schon sehr, sehr extrem unterwegs und hat sehr viel konstruktive Kritik, aber auch sehr viel Dramatik da reingepackt, ne, dass die Menschen halt alles zerstören, was sie eigentlich so an Gesundheit auf die Welt mitbekommen. Ist ja auch nun mal so, ne, um es hart runterzubrechen, die meisten bauen einfach ihre Ressourcen radikal ab und er ist halt in der Praxis und ich bewahre mir den Moment, dass ich ihn treffe, immer noch auf. Also es ist für mich wird es ein ganz, ganz magischer Moment, weil ich könnte ihn schon längst getroffen haben. Es ist wirklich mein großes Idol gewesen. Ich habe alle Bücher von dem gehabt und alle Ideen von ihm aufgesogen und auch seine Medizin lebe ich halt eigentlich jeden Tag. Ne? Also es ist halt, was, das lernst du nicht an der Uni. Ne? Ich meine, da tanzen halt die Moleküle nicht und es geht halt nicht im Krankenhausalltag um einen guten Omega-3-Säure-Fettspiegel, es geht nicht um Top-Magnesium-Spiegel, es geht nicht um 30 Minuten Laufen jeden Tag, sondern es geht immer um Krankheit irgendwie. Ne? Da, wirklich, also er hat mich sehr geprägt und hat wirklich dafür gesorgt, dass ich Medizin studiert habe. Das muss man sich mal überlegen, ne? Also
krass.
Krass, ne? Eine Person.
Aber
eine
Person. Guck dir mal die Unterschiede an. So, ich irgendwie wurde da so maßgeblich geprägt von so einem Heavy-Metal-Sänger und du ja. dann doch von einem wirklich sachlichen Arzt.
Von einem Heavy Medical. Von einem Heavy Medical.
Genau, Heavy Metal und Heavy Medical, ey. Ja, Wahnsinn. Krass, also wie das, ich meine, letztendlich, das wissen wir beide, das hätte auch genau anders sein können. Dann ja, kommt absolut. Irgendwie AJ um die Ecke und kippt sich ein und dann sagst du, ey, krass,
dann dein Idol, ne?
Krass, wow, geiler Typ, Mann. Ne? Und genauso ist es ja auch anderen Leuten ergangen, ne? Die haben, keine Ahnung, die haben Leute im Umfeld gehabt, dann die gekokst haben und dann fandst du die aus irgendwelchen anderen Gründen aber cool und machst ja. auf einmal mit und so.
Absolut.
Und, ey, ich habe wirklich Momente gehabt in meiner Jugend, da hätte ich richtig abdriften können. So.
Ja, klar.
Na, das waren so, ja, vielleicht auch wieder Thema Bauchentscheidung. Das waren dann so Momente, da hätte es wirklich komplett anders laufen können und ich glaube, die hatte jeder. Also wir haben auch mal wie die Berserker, haben wir mal Böller in Toiletten geworfen. Ne, in
Klassiker, Hotel. Immer gemacht.
Ja, Klassiker, genau, das sagte jeder.
Aber
hat sich mal jemand getraut, die Toilette auch abzuspülen und den Böller dann rein zu versenken?
Man hatte
dann
seine Grenzen.
So einen riesen
man
Rohrbruch.
Hatte seine genau. Grenzen. Man
das wusste. Das hätte einfach passieren können. Oder den Böller in der Hand halten und bumm, ja. ist die Hand weg. Ne? Also all das, was wir auf Intensiv ja auch mal mitbekommen. Irgendwelche ja. Böllergesichter oder
Böllergesichter,
ne? Das klassische Böllergesicht, das schreibe ich mir jetzt auch mal auf.
TNT-Fresse.
Das klassische Böllergesicht.
Böllergesicht meets Breitbandhuhn.
Ganz ehrlich, ich nehme es auch keinem übel, der irgendwie abgedriftet ist und dann ja mein Patient wird oder dein Patient. So.
Ja.
Das ist wirklich
auch um Höhen
ganz
wieder
knapp.
Zu erkennen. It's all about balance.
All about back. Balance. Okay, letzte Frage. Wie bist du an deine Unterschrift gekommen? Hast du mal eine Zeit gehabt, in der du deine Unterschrift geübt hast?
Ganz klar. Also Unterschrift üben. Also ich meine, die hat sich natürlich nochmal drastisch mit dem ärztlichen Dasein verändert. Kann man klar sagen. Ne? Als Arzt gibst du deine Unterschriftenfähigkeit ab und es wird nur noch irgendwie. Also entweder wird es was Kardiologisches, was zu sehen ist, oder es wird irgendwas, was mit Chirurgie zu tun hat. Ne? Wenn du Chirurg bist und künstlerisch begabt, dann machst du irgendwelche kunstvollen Formen. Wenn du auf der kardiologischen Notfallschiene unterwegs bist, dann machst du nur noch irgendwelche Rhythmusstörungen, die so eine pulslose elektrische Aktivität, könnte man in meiner Unterschrift tatsächlich sagen, ne? PEA für alle Laien, das ist wirklich so. Ich habe das aber tatsächlich geübt. Und
so mit 15, 16, ne?
Mit 15 und natürlich war das Idol die Mutter, ne? Also das war damals so, meine Mutter hatte eine sehr coole Unterschrift und die saß immer, also klar, Frauen haben sowieso so eine schöne verschnörkelte, weiche Unterschrift, ne? Sieht einfach immer herzerweichend aus und irgendwie wollte man immer so unterschreiben wie seine Mutti, hat man da so 5000 Seiten vollgeschrieben. Und dann kam irgendwann so das raus, was man da selber gemacht hat. Und ist lustig, ne? Also man hat ja dann so seine eigenen grafischen Formen und hat das dann geübt. Und ja, letztendlich ist das immer noch gleich von den Bausteinen her, sieht immer noch ähnlich aus, aber hat sich halt maximal vereinfacht, ne? Da geht's ja auch um Ökonomisierung, ne? Wenn man halt in einem Job arbeitet, wo man sehr viel unterschreiben muss, also als Versicherungsvertreter, wie ich
zum
das
Beispiel.
Bin, da muss man halt eine einfache und leicht fälschbare Unterschrift haben. Immer sagen, nee, das ist nicht meine Unterschrift. Also da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Nee. Also ja, so kam es.
Also wirklich
geübt,
Stunden damit verbracht. Ich weiß nur, ich hatte DIN A4 Blöcke in der siebten oder der achten Klasse.
Das perfekte DIN A4.
Das perfekte DIN A4. Das schreibe ich mir jetzt auch
nochmal auf. Das perfekte Promi-DIN A4.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist der beste Name. Das perfekte DIN A4.
Das ist echt geil.
Motherfucker. Nee, aber ich hatte Blätter. So, ich hatte Blätter in der siebten und achten Klasse. Die habe ich voll gekritzelt. Und lustigerweise, anders als bei dir, ich schreibe wie meine Mutter. Also ich schreibe die Buchstaben aus. Aber meine Unterschrift sieht aus wie Kammerflimmern.
Kamelflimmern.
So. Also Kamelflimmern, ja. Vorhautflattern, genau. Schönes Vorhautflattern. Aber die Unterschrift, die erinnert halt eher an die Schrift meines Vaters. So. Und trotzdem, also jeder hat so irgendwie seinen Weg gefunden. Und ich habe damals wirklich gesagt, nee, Mann, ich unterschreibe hier nicht mit 3 Xen oder mit irgendwas, so wie so ein bevormundeter, weiß ich nicht, kranker Typ, sondern ich wurstel das jetzt richtig aus und die ist dann für meine Begriffe auch damals so richtig cool geworden.
Geil.
Wie die Frisur von Bart Simpson sozusagen. Das hat so ein bisschen was davon.
Geil.
Genau, und ja, ganz spannende Zeit auf jeden Fall. Habe ich jetzt, ich dachte gestern so, komisch, was hat man denn eigentlich so aus Langeweile in der 7. Klasse gemacht, beziehungsweise warum bin ich eigentlich in der 8. Klasse sitzen geblieben?
Wie kann also das sein, dass
maßgeblich da, wegen wieso James Hetfield.
Ich habe die Schule geschafft, ja.
Und so, weil ich meine Unterschrift gefälscht habe. Weil du
mit James Hetfield unterschrieben hast, bei allen Scheißklausuren. Ne? Mein Gott.
Ich bin James Hetfield, ja. yeah! Das ist gar nicht deine Musik, ne? So gar nicht, oder?
Es kommt drauf an. Also, ich hatte eine ganz, ganz massive Rockzeit. Habe ich Röcke getragen, damals noch, das ist pervers. Mhm. Ich habe tatsächlich viel Rock gehört, aber ich war eher so, ich meine, Metallica war für mich immer so das mit das Härteste, was es gab. Das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Aber das waren immer so, die Songs bauten sich ja immer so sehr heftig auf, ne? Und sehr viel Bass und sehr viel tiefe, dumpfe Töne, sehr viel Druck dahinter, sehr viel Dezibel.
Rabaukenmusik.
Ich erinnere, richtige Krawallisten, die dahinter steckten. Und ich, war immer so Typ Linkin Park. Ich war der größte Linkin Park-Fan tatsächlich.
Ernsthaft?
War auf allen Konzerten, auf jedem Festival und konnte jeden scheiß Song mitsingen. Ne? Und,
ey, Linkin Park war mein allererstes Konzert. Genauso.
Wo warst du?
Im Palladium
war ich auch.
Mit Papa,
wir waren auf gleich Konzert, kannst du das nochmal in Köln. Schön Mike Shinoda. Mike Shinoda, Mr. Hahn und so und dann schön Faint. Alle haben nur auf Faint gewartet die ganze Zeit. Mein Gott, ey, da kann ich nur sagen, in the end, it doesn't even matter.
Warte, da fällt mir auch nur wieder Folgendes zu ein.
In diesem Sinne,
wir haben uns wieder verquatscht. Ich würde sagen, lass die Scheiße beenden für heute.
Lass sein.
Was habe ich denn noch so zu sagen zum Abschluss? Ja, vielen Dank nochmal fürs Feedback, alle, die uns schreiben über Instagram oder uns persönlich auch über Facebook. Macht es weiter, antwortet auf unsere Postings bei Instagram. Das erfreut uns, das finde ich gut.
Ja,
gefällt mir. Das bringt uns weiter.
Like.
Ansonsten ist und bleibt es so, wie es ist. Einmal in der Woche schnacken wir ein bisschen vor uns hin.
Mindestens.
Und diese kleine Therapie, die wir uns hier gönnen, die soll einfach weitergehen. 6. Folge, ein paar haben wir noch und ja, ansonsten habe ich von mir aus erstmal nicht viel zu sagen. Ich überlasse in dem Fall dir einfach mal das Schlusswort. Viel Spaß.
Weil es so schön war, I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.
Boah!
Kann's noch.
Ciao!
Macht's gut, ne? Ciao, ciao.